Crosscourt ist zurück, rechtzeitig zur ganz heißen und entscheidenden Phase der Australian Open. Wir haben es jetzt doch am Dienstag noch geschafft aufzunehmen, sprich den ersten Teil des Viertelfinals haben wir schon gesehen und wagen natürlich dann auch eine Prognose bezüglich des Siegers und der Siegerin, aber wir werfen natürlich auch einen Blick zurück auf Aufreger und Highlights und natürlich aus deutscher Sicht auch besonders besprechen wir auch das Aus von Alexander Zverev. Dazu möchte ich erst einmal wieder Dennis Heinemann begrüßen. Dennis, Nadal hatte es ja vor der Gerichtsentscheidung bezüglich Novak Djokovic bereits gesagt, egal was rauskommt, kein Spieler ist wichtiger als das Event an sich, er selbst nicht und auch sonst keiner. Und wenn wir uns die ersten anderthalb Wochen so angucken und auch die Niveau und die Spannung sehen, dann er hat Recht behalten, muss man sagen, oder?
Jo, hallo Stefan, grüß dich. Kann man so sagen, finde ich gut. Vor allen Dingen habe ich einfach das Gefühl, dass das Tennis jetzt im Mittelpunkt steht. Da ist so viel passiert, voll drin jetzt in der zweiten Woche Australian Open. Auch diese Djokovic-Geschichte ist da einfach zurück oder dahinter gerückt. Gefällt mir gut. Es ist wahnsinnig intensiv gefühlt. Es ist heiß. Man hat immer das Gefühl, wenn man da jetzt so dabei gewesen ist wie ich, ne, dass man da total nah dran ist. Aber trotzdem passiert total viel nebenbei. Man kriegt es irgendwie alles gar nicht mit. Aber ich finde es auf jeden Fall super, dass der Sport da jetzt wieder im Vordergrund steht. Ja,
ja, kann ich dir nur zustimmen. Niveau finde ich auch richtig gut. Die Hitze hast du angedeutet oder angesprochen. Ist teils echt brutal inzwischen. Erste Woche haben wir noch gesagt, recht kühl, ungewöhnlich. Aber jetzt auch schon teilweise Survival of the Fittest manchmal, gerade in der Mittagssonne. Also wenn ich jetzt an das Match Halep gegen Cornet denke, die normal auch zu den fittesten Spielerinnen auf der Tour zählen, da 32, 33 Grad, 2,5 Stunden lange Ballwechsel, weil die beide nicht so Winnerschläge haben und auf dem Platz wird es ja nochmal, da heizt sich ja nochmal mehr auf. Also das war schon interessant. Da wirkte erst Halep platt, dann traf Cornet keinen Ball mehr, wirklich 16 Punkte in Folge für Halep und Cornet völlig durch, die hat ja noch bei der Schiedsrichterin gesagt, es sei geisteskrank und unmenschlich. Da bin ich dann auch auf der Seite der Spielerin, da ich als auch kein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da auch kein so Hitzemensch, also bei über 25 Grad mache ich ungern Sport.
Ja, und die betonen das ja auch immer, ja, dass das, was du auf dem Thermometer siehst, ist das eine und was dann ja wirklich aber auch da passiert, ist nochmal das andere. Und ja, es gab ja einige Szenen so in der Zeitlupe, wo die Hände mal so zittern oder ja, wo sie sich da mal hinten an den Zaun setzen und so, das ja, ist glaube ich schon ganz ja, schön heftig.
Ja, ja. Also der dritte Satz, Halep hat sich fast nach jedem Ballwechsel auf den Schläger abgestützt und du dachtest gleich, die Feld kippt dir gleich um. Also ja, das ist schon teilweise an der Grenze, finde ich. Aber zu den Damen kommen wir noch, lass uns mit den Herren und aus deutscher Sicht natürlich mit dem Aus von Alexander Zverev starten, was ja hierzulande auch die größte sportliche Nachricht war. Du hattest vergangene Woche ja gesagt, du traust ihm den Titel zu, wo ich dir auch nicht widersprochen habe, weil für mich war er auch nach Medvedev der zweitgrößte Favorit. Erste Runden ging alles glatt, ohne Satzverlust, auch wenn er da schon unzufrieden war. Wir hatten schon ein bisschen erwähnt, also ich hatte letzte Woche gesagt, Shapovalov in Runde 4 könnte interessant werden, also Gefahr war schon da, aber damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also vor allem auch, wie es zustande gekommen ist, das aus. Wie war dein Eindruck? Was sind deine Erkenntnisse aus dem Match?
Wenn ich nochmal an letzte Woche zurückdenke, ich weiß noch ganz genau, dass ich gesagt habe, ja, diesmal traue ich ihm das zu, das wird er packen, gerade auch, weil wir im letzten Jahr immer gesagt haben, oder dann, also zumindest ich habe mich immer noch auf die Seite von Djokovic geschlagen und so, und ich dachte jetzt, er wäre wirklich so weit, er könnte das hinkriegen. Ich habe das Match auch kommentiert, allerdings, das ist ja mit den Signalen dann manchmal, es gibt digital und linear und dann läuft das übereinander und ich weiß jetzt nicht genau, wo es zu hören gewesen ist, zusammen mit Markus Zöcke und wir haben die ganze Zeit da gesessen und so auf so eine richtige Explosion gewartet, dass da wirklich mal einfach der Knoten platzt, dass er aktiver spielt, weil, dass er den ersten Satz verliert, da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine großen Sorgen gemacht. Wir haben das von ihm schon öfter gesehen, dass er sich dann auch wieder zurückmelden kann und dass er manchmal diesen einen Punkt braucht und dann geht's ab und dann findet er auch zurück ins Match. Das kam aber nicht und er kriegt trotzdem ja die Chance im zweiten Satz, sich da zurückzumelden, weil Shapovalov ja auch nicht überragend spielt. Aber ich finde, Boris Becker hat das hinterher auch ganz gut gesagt, dass es einfach, dass man verlieren kann, ja, das ist das eine, aber das ist dann schon auch eine Einstellungsfrage als Nummer 3 der Welt. Weil dieses richtige Aufbäumen, also dieses richtige Dagegenstemmen, wenn man das jetzt zum Beispiel auch mal mit so einem Rafael Nadal vergleicht, der ja auch totale Probleme hatte, heute auch körperlich, aber das ist einfach eine andere Ausstrahlung, eine andere Mentalität. Und ich finde das, ja, da kommen wir dann vielleicht auch noch zu, jetzt wie das mit ihm dann so weitergeht. Aber nur auf das Spiel bezogen, ja, schade, dass man kann einen Scheißtag erwischen, aber die Art und Weise war jetzt leider nicht so ideal.
Ja, stimme ich dir zu. Ja, also das Circle of Life ist ja allseits bekannt. Nadal sprach unter der Woche ja von The Circus of Life, was ich auch super und treffend finde, auch wenn es bei ihm wohl eher unaufsichtlich war. Und bei Zverev hat sich irgendwie auch ein Kreis geschlossen gegen Shapovalov. Es war das Circle of Canada. Als ich das Match so sah, musste ich zwischendurch wirklich an vergessene Zeiten fast zurückdenken, an das Match gegen den anderen Kanadier, Felix Auger-Aliassime in Wimbledon. Das war zwar noch in 5 Sätzen, aber der war da auch, fand ich, noch eher schlagbar. Wie gesagt, wer die Folge gehört hat, erinnert sich, dass ich ihn danach ziemlich scharf kritisiert habe. Insofern musste ich schmunzeln, als Zverev sagte, dass es sein schlechtestes Match seit Wimbledon war. Insofern sind wir uns da schon mal einig. Wir haben Zverev in den vergangenen Monaten, du hast es ja schon angesprochen, auch oft gelobt für seine sportliche Entwicklung auf dem Platz. Er hat sich reifer präsentiert, konstanter. Will auch nicht vorweggreifen, habe ich Zweifel weder an seinem Willen noch an seinem Spiel an sich. Keiner ärgert sich auch sicher mehr über die Niederlage als er. Aber Fakt ist, es war ein kompletter Rückfall in alte Zeiten. Sein Spiel, seine Körpersprache, du hast es erwähnt. Ich sollte vielleicht präzisieren, in alte Grand Slam-Zeiten, bei den Mastern kriegt das ja schon länger gebacken. Und lass uns nicht ganz vergessen, Shapovalov hat es auch ganz ordentlich gemacht, aber ich finde auch, er hat nicht am Limit gespielt. Also ich habe den auch noch stärker schon gesehen. Hat 11 Doppelfehler serviert. Also Shapovalov war... Im zweiten Satz hat er Zverev zurückgeholt, hat ihm wirklich jegliche Chance auch gegeben. Jetzt hol dir doch endlich den Satzausgleich, und Zverev sagte, nö, danke. Also gefühlt war es ja so. Ich fand zum Beispiel, dass Shapovalov heute im dritten Satz wesentlich besser gespielt hat gegen Nadal als gegen Zverev. Und wenn wir das Match angucken, weiß nicht, ich habe halt auch bei den Zahlen gesucht, ob ich da eine Erklärung finde. Ausschlagquote mit 76%, sehr stark. Gewonnene Punkte mit 69% über den ersten ist so lala für seine Verhältnisse. Zweiter Aufschlag war sicher ein Problem, da hat er nur 46% der Punkte gewonnen. Da hat Shapovalov deutlich mehr, 20% mehr gewonnen. Also um das dann mal runterzubrechen, der zweite Aufschlag von Zverev war schon ein bisschen ein Problem und schwach teilweise. Und sein Return, gerade auch auf dem zweiten Aufschlag von Shapovalov, war nicht so gut, wenngleich Shapovalovs Kick auch ein bisschen tricky ist. Das hat man da heute auch gemerkt. Aber ich sehe es wie du, Zahlen hin oder her, entscheidendes Problem. Er war wieder einfach zu passiv, wenn es nicht lief, zurück in die Komfortzone, hinter der Grundlinie weit, wo er aber halt kaum Schaden gegen gute Spieler anrichten kann, die eben Druck erzeugen. Und ja, er ließ es ein bisschen über sich ergehen. Du hast Becker bei Eurosport ja angesprochen. Man kann verlieren und schlecht spielen, aber man kann sich immer anstrengen und die Seele auf dem Platz lassen. Ja, stimme ich zu. Also ich glaube nicht, dass er es, wie gesagt, nicht wollte, aber er sagte auf der PK ja auch dazu ein bisschen gefragt, ob er da nicht mehr, ja, noch es noch hätte mehr wollen können oder wie auch immer. Er hat ja gemeint, er hat ja seinen Schläger zerhackt, er hat es ja versucht. Und wobei ich schon anmerken möchte, ich habe kein Problem, wenn man das mal macht, aber ob seine Wut zeigen jetzt und einen Schläger zerhacken jetzt irgendwas damit zu tun hat, wie sehr man gewinnen will, setze ich mal in Frage, weil Beispiel A bis Z ist, glaube ich, Rafael Nadal, der hat in seinem ganzen Leben noch nie einen Schläger zerhackt, und egal wer du bist, im besten Fall willst du ein Match genauso sehr wie Nadal gewinnen, aber du wirst es niemals mehr wollen können. Also Zverev hat ja auch gesagt, wenn man so schlecht spielt, kannst du rumhüpfen, wie du willst, ändert sich nichts. Und ich verstehe, was er meint. Aus meiner Sicht sehe ich es auch so. Aber wenn ich mir dann Nadal angucke, gut, das ist einfach frisch nach dem Match. Auch ein Djokovic natürlich, gilt natürlich für den genauso. Die großen Dreien, was du auch schon gesagt hast, da hast du einfach das Gefühl, man kann immer noch irgendwas tun, auch an schlechten Tagen. Sein Spiel ändern. Also bei Zverev minimal vielleicht, aber nicht so wie Nadal, das dann wirklich umstellt und andere Dinge probiert und eben auch an der Einstellung schrauben. Also bei Zverev hatte man eben das Gefühl, was du erwähnt hast, der heute Scheißtag, kann machen, was will, es geht nicht, wird nichts. Ist menschlich, aber sind es die Gedanken eines großen Champions? Also ich lasse das mal so als Frage stehen. PK von ihm fand ich dann gut, selbstkritisch, hat keine Ausreden gesucht oder Verletzung vorgeschoben, sprach eben von der Scheißwoche, wo ich mir noch dachte, ja gut, also Altmaier war so lala, gegen Milman fand ich ganz solide, Albot, naja, konnte ihm eben nicht wehtun, aber so schlecht fand ich es jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, wie fandest du die Aussagen und was du schon angedeutet hast, kannst du jetzt gerne beantworten. Glaubst du, er hat ein allgemeines Grand Slam-Problem? Also wie siehst du das?
Ja, schwierig. Es könnte sich zu einem entwickeln vielleicht, aber also wir sind natürlich, was seine Erfolge auf den kleineren Turnieren angeht, verwöhnt, weil er wirklich unglaublich gute Leistungen gezeigt hat im letzten Jahr, vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte. Wenn er über 5 Sätze spielen muss oder sagen wir mal 3 Gewinner, dann ist es immer noch was anderes. Ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass ich sage, dass er schon da irgendwie so ein ernsthaftes Problem oder so eine Grand-Slam-Phobie irgendwie entwickelt. Das darf auch nicht in seinen Kopf rein. Dafür ist das auch noch ein bisschen zu früh. Ich meine, er ist jetzt 25, wenn er jetzt 31 wäre und wir hätten jetzt diese Situation und da wäre immer noch kein Titel, dann kann man vielleicht irgendwann mal sagen, ja, okay, da hat sich im Kopf irgendwas festgesetzt und das blockiert ihn und er kriegt es einfach nicht hin. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, ein Grand-Slam-Turnier, das macht man nicht mal eben so. Jetzt hat er eigentlich von den Ergebnissen ist er gut reingestartet mit seinen 3-0-Erfolgen, hast du schon gesagt, 3-mal nacheinander. Aber ja, dann kommt halt der neue Gegner und kommt der neue Tag und dann ist er vielleicht nicht so gut. Alles was du eben auch gesagt hast, sehe ich auch so. Er hätte sich da also anders, die Zeichen anders setzen. Ich glaube, darum geht's. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Ding mit Zverev und Grand Slams ist durch. Also das glaube ich nicht.
Ja, also das sehe ich ähnlich. Ganz kurze Anmerkung noch. Zverev wird, glaube ich, erst im Mai 25, also er ist sogar noch jünger.
Oh, okay, ja gut. Alles,
die paar Monate, nein. Das Grand Slam-Problem habe ich auch eher in der Vergangenheit gesehen, weil wenn man jetzt mal guckt, also letztes Mal ist er, glaube ich, Wimbledon 2019 vor dem Achtelfinale ausgeschieden, also er ist deutlich konstanter geworden, musste nicht mehr ständig über 5 Sätze in den ersten Runden und ich weiß nicht, ob er sich diesmal einfach zu viel Druck gemacht hat. Er sprach ja selbst darüber, dass er eben Nummer 1 werden kann, wusste er auch, weil Djokovic natürlich wurde dann aus seiner Hälfte rausgenommen und guckt man dann Zverevs Bilanz gegen Nadal an, was wir ja auch haben und dessen Fragezeichen hinter der Fitness nach der Corona-Erkrankung und der langen Pause war halt schon so ein bisschen, ja, eigentlich ist der Weg ins Finale schon ein bisschen frei. Also ich hörte vor dem Shapovalov-Match, ja, oder willst du was ergänzen noch dazu? Weil ich hätte vor dem Shapovalov-Match hörte ich halt immer wieder vom Match gegen Nadal, wie man gegen den agieren müsste. Da ging es mir schon ein bisschen zu viel um Nadal und zu wenig um Shapovalov. Jetzt nicht von ihm direkt, aber so drumherum. Und in den vergangenen Jahren konnte er sich immer ja, mit Djokovic erklären, okay, French Open, erster gegen Tsitsipas verloren, war ärgerlich, aber ansonsten auch da hätte er im Endeffekt dann wieder Endgegner Djokovic gewartet und bei Australian Open, US Open ist er nach guten Leistungen gegen Djokovic gescheitert. Okay, kann man, ist halt so. Und diesmal war halt der nicht da und es gab nicht so richtig jemand, wo man sich verstecken kann. Also er war mit Medvedev der klare Favorit und diesmal dachte man wirklich mit Turnier stattfinde ich Medvedev oder er. Und er mit Sicherheit auch. Und er hatte ja selbst Djokovic mit Medvedev von sich als die neue Big Three ausgemacht, wo ich in den Sachen Konstanz jetzt nicht widersprechen würde, aber bei Grand Slams ist die Big Three, finde ich, immer noch eher Djokovic mit Medvedev und Nadal, wenn er fit ist. Also das muss er mir erst zeigen, dass er bei Grand Slam Big Three Material ist. Dazu müsste er öfter ins Finale kommen. Also Viertelfinale, Halbfinale in allen Ehren, aber das muss Finale oder Sieg sein. Und das andere Problem ist natürlich diese Bilanz immer noch 0-11 gegen Top 10 und 4-15 gegen Top 20 Spieler bei Grand Slams. Außer Grand Slams super positiv, aber bei Grand Slams, er hat das Spiel, die zu schlagen. Das zeigt er bei den Slams. Also ich finde, er ist jetzt kein Spieler, der nur von den Fehlern des Gegners lebt. Also klar, gegen Djokovic, Medvedev und Nadal, je nach Belag kann er sicher auch an guten Tagen mal verlieren. Also Nadal denke ich vor allem da an Sand. Den Rest muss er meiner Meinung nach aktuell auf jeden Fall noch besiegen und wie er das ändern soll, also er braucht natürlich mal einen Sieg gegen den Top-10-Spieler, dann geht vielleicht auch ein Knoten auf. Das Thema ist dann vom Tisch erstmal. Diesmal hat er andererseits nicht mal gegen den Top-10-Spieler verloren, muss man ja auch sehen. was halt nochmal angedeutet wurde, teilweise schon, ich immer wieder gelesen habe, also Mischa und sein Vater machen sicher einen guten Job, aber könnte ihm noch ein Mentor helfen, der noch weiter bei Slams, Grand Slams war, der noch mehr Erfahrung hat. Klar, mit Lendl lief es am Ende nicht mehr so. Die Kombination mit David Ferrer fand ich eigentlich ganz gut. Der wollte dann mehr Zeit für die Familie, das muss man verstehen natürlich. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Braucht Zverev noch jemand? Und wie ist so dein Ausblick auch für ihn? Also doch darüber hinaus. Ist für dich Grand Slams immer noch nur eine Frage der Zeit oder hast du da schon erste Zweifel? Bist ein bisschen vorsichtiger?
Nee, ich würde, also das passt dann zu der Aussage, die ich davor getroffen habe. Wäre jetzt ja auch komisch, wenn ich mir da selbst widersprechen würde. Ja. Ich glaube schon, dass es nach wie vor eine Frage der Zeit ist, aber ich glaube, dass er das irgendwie hinkriegen muss. Und ja, vielleicht ist das durch eine andere Person, durch einen Mentor, diesen Zustand, den man da manchmal verspürt, weil du hast vorhin gesagt, klar, das ist menschlich. Jeder von uns oder viele, die hier wahrscheinlich auch zuhören, haben selbst Tennis gespielt oder machen es regelmäßig und jeder kennt das. Man geht auf den Platz und denkt, das ist einfach ein Scheißtag. Hier klappt einfach nichts, ob man da jetzt vom Kopf nicht ist oder körperlich nicht. Das ist alles okay. Aber ich glaube, dass die absoluten Top-Leute das hinkriegen, sich in einen Modus zu versetzen, der das dann komplett ausblendet, der das überhaupt nicht zulässt. Also, dass dieses Gefühl quasi unterdrückt wird. Ich kann mir vorstellen, dass ein Nadal auch schon mal so auf den Platz gekommen ist. Aber der kann dann irgendwie da diesen Schalter umlegen. Und erstens zeigt er das dann gar nicht nach außen. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Überhaupt gar nicht so den Gegner spüren zu lassen, dass es nicht rund läuft. Und zweitens kriegt er da seine Leistung auch immer wieder eigentlich ganz gut hochgezogen. Und wenn er das schafft, also vielleicht durch einen Mentor oder wie auch sonst immer, dann ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt erreicht. Also das muss, glaube ich, sein Ziel sein.
Ja, also ich glaube auch, dass Zverev Grand Slams auf jeden Fall gewinnen wird. Wie gesagt, werden Leute sich auch sagen, Leute, der ist 24, macht mal langsam, ist mir bewusst. Deshalb, ich bin überzeugt, dass er es schaffen wird. Ich gebe aber auch zu, dass ich mal mehr Grand Slam-Titel vermutet habe als ja, also eher so nicht auf Big Three-Niveau, aber vielleicht so Becker 6-7 rum. Ich kann es momentan nicht sagen, wie viel es wird, natürlich, aber ich hätte momentan zumindest stärkere Zweifel als früher daran. Und das ist jetzt nicht nur wegen des Aus, sondern auch einfach, ja, er wird sich davon erholen, bin ich sicher, und zurückkommen, hoffentlich stärker als zuvor auch. Irgendwann sollte ihm sowieso, also er hat das Spiel, es sollte ihm mal aufgehen und irgendwann kann ja auch mal ein Tor so richtig aufgehen, also wo halt dann wirklich gerade auch Big Three werden nicht mehr ewig spielen, also er hat da die Zeit auf seiner Seite, aber was ich so von anderen sehe, macht mir halt so ein bisschen Sorge. Medvedev wirkt sehr konstant, Alcaraz kommen wir noch und Sinner, der auch sehr stark aussieht. Also gerade die beiden Letztgenannten werden halt recht schnell immer stärker und wie gesagt, wir sprechen da noch drüber, aber ich weiß nicht, ob die Konkurrenz viel weniger wird, wenn Djokovic und, also jetzt, wie gesagt, fehlen Djokovic, Federer, Nadal nicht bei 100%, Tsitsipas verarbeitet noch die Ellbogen-OP, das wäre, glaube ich, schon eine große Gelegenheit gewesen und das weiß er auch. Ich denke jetzt auch nicht, keine Ahnung, also er wurde ja früher gern mit Elina Svitolina verglichen, weil die Ergebnisse außerhalb Grand Slams war immer gut und bei Grand Slams waren sie eher schlecht. Aber das würde ich jetzt eigentlich auch nicht mehr so sehen, weil vor allem er hat ein anderes Spiel und andere Möglichkeiten. Svitolina ist abhängig von ihren Gegnerinnen. Das ist bei Zverev eigentlich nicht der Fall. Und
sie hat auch schon mal die Finals gewonnen, ne? Glaube ich.
Genau, sie hat auch die Finals gewonnen. Es gab wirklich ganz viele Parallelen bei ihren Erfolgen. Aber Zverev hat sich bei Grand Slams zuletzt doch stabiler und erfolgreicher präsentiert, aber eben auch ohne den ganz großen Wurf zu schaffen. Und wie gesagt, er kann halt noch mehr selbst diktieren. Svitolina ist ein bisschen abhängig davon, dass ihre Gegnerinnen auch, also gerade so Powerspielerinnen, dann auch Fehler machen. Deswegen würde ich jetzt den Vergleich nicht unbedingt sehen wollen. Ich glaube halt nur, dass er Tennis nicht so dominieren wird, wie ich es mal gedacht hatte. Aber es kann natürlich auch mal sein, lass ihn einen Grand Slam gewinnen und ein Knoten geht auf. Das wird dann bestimmt auch leichter für ihn, aber ich habe halt so ein paar Dinge auch von anderen Spielern gesehen, wo mich so zumindest an der Anzahl zweifeln lassen. Also, aber bevor wir zu den anderen kommen, erstmal noch kurz aus deutscher Sicht. Etwas früher als erhofft, das Fazit schon nötig. Damen hatten wir vergangene Woche ja grob, alle in Runde 1 leider raus. Bei den Herren bis auf Zverev alle in Runde 2 und jetzt zweite Woche, wenn wir zumindest nach den Wochentagen gehen, ist gar keiner mehr dabei. für dich enttäuschend oder ungefähr das, was du erwartet hast? Oder, weiß nicht, hast du eine Schulnote für das Ganze hier?
Eine Schulnote, okay, muss ich überlegen. Ja, das ist natürlich dann schon eine 4. Das würde ich schon sagen. Ich glaube, Tim Pütz war derjenige, der als letztes drin gewesen ist, ja, im Doppel mit Michael Venus. Genau. Die ja dann auch gegen die lokalen Matadoren da spielen durften. Koginakis, Kyrgios, auch Wahnsinn. Ja, ansonsten, klar, hört sich schon nicht so gut an. Niemand in der zweiten Woche. Hanfmann hat ja noch gut gespielt. Also das Spiel von Hanfmann gegen Nadal, da haben wir letzte Woche ja auch schon kurz drüber gesprochen. Das war ja ein absolut guter Auftritt. Kohlschreiber auch erst und dann aber so gar keine Chance im zweiten Match. Da war überhaupt nichts drin. Ja, von Jan-Lennard Struff hat man vielleicht auch schon mehr erwartet. Ich weiß nicht, auf Sand in Paris hat er ja auch zwischendurch schon gut gespielt. Ja, aber klar, also auf der einen Seite denke ich immer so, ey, das sind gute Leute, gegen die ihr da spielt. Da kann man verlieren, das ist ein Grand-Slam-Turnier. Auf der anderen Seite, so gar keinen in der zweiten Woche zu haben, ist schon hart.
Ja, also mit der Note 4 kann ich mitgehen. Also ich würde es ja auch nochmal weiterkommen lassen, sozusagen durchkommen, aber auch mit dem Hinweis, dass die Versetzung in Zukunft gefährdet ist.
Ja, genau.
Nein, aber wie schon gesagt, man muss es natürlich individuell betrachten auch. Viele haben schwere Gegner gehabt, was aber auch eben an einem wenig guten Ranking liegt. Fakt ist aber auch, wenn man es wirklich insgesamt betrachtet, er kommt viel zu wenig nach. Zverev überdeckt im Normalfall alles, bei Wimbledon dann manchmal eben noch Kerber. Und dahinter ist es teils, ja, also du hast schon angesprochen, der ein oder andere Namen eben, aber insgesamt auch gerade bei den jungen Spielern ist es schon ein bisschen teilweise zappenduster, finde ich. Wir haben ja schon öfter gesagt, dass mir auch gesagt wurde, es soll nachkommen, also bald was nachkommen, gerade auch bei den Damen, junge, vielversprechende Spielerin. Wie gesagt, ich sehe auch bei der einen oder anderen Potenzial, aber gleichzeitig, wenn ich jetzt Juniorinnen-Turniere ansehe, dann ist da noch und nicht so viel, wo man sagen kann, ja, das wird auf jeden Fall mal eine, aber klar, da muss man ein bisschen Zeit geben. Insgesamt fand ich die Australian Open auch trotzdem eher ein bisschen enttäuschend. Struff, Otte, Köpfer. Ich sag, keiner hat gegen Leute verloren, wo ich irgendwie gesagt, oh Gott, wie kannst du nur? Also alles Gegner, okay, kann man akzeptieren, waren aber auch trotzdem auch Gegner, die sie an guten Tagen auch mal schlagen können. Ich sage, bei Hanfmann gegen Nadal sage ich jetzt weniger, aber Zverev kann das Bild dann natürlich in Zukunft wieder etwas schönen, weil bei ihm glaube ich nicht, dass der jetzt jedes Mal Achtelfinale rausgeht. Kerber, wie gesagt, hoffentlich in Wimbledon. Ansonsten befürchte ich aber schon, dass es bei den Slams zumindest in diesem Jahr nicht viel besser aussehen wird. Gibt zum Glück aber ja noch viele andere interessante Spieler aus anderen Ecken der Welt und auf die lass uns jetzt mal blicken. Lass uns mit dem, ja, ich würde trotz des Berrettini-Matches doch sagen, mit dem Match des Tages starten. Rafael Nadal gegen Denis Shapovalov. Aber bevor wir das analysieren, wir wissen ja alle, dass die Big Three jeweils ein Turnier haben, was sozusagen ihr Turnier ist. Djokovic ist das Australian Open, Nadal French Open, Federer Wimbledon. US Open ist recht ausgeglichen bei den dreien. Was würdest du aus dem Bauch heraus sagen, so, oder wie würdest du die Stärke der Slams bei Nadal anordnen? Eins ist klar, und wie würdest du danach vorgehen? Wo ist er danach am besten?
Gute Frage. Jetzt von der Spielweise oder anhand der Ergebnisse?
Du kannst gern beides reinmischen. Also es gibt kein richtig oder falsch. Es ist mehr so eine Bauchgefühlsache, weil ich auch so einen Eindruck hatte und dann so bestimmte Zahlen dazu mich überrascht haben.
Naja, ich glaube, boah, ich würde fast nach den French Open, boah, ich will eigentlich kurz davor auf Wimbledon zu gehen gerade. Also Australian Open hat er ja am wenigsten gewonnen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber Wimbledon und US Open, also ich sag mal, danach sehe ich ihn am ehesten bei Wimbledon. Wobei natürlich auch interessant ist, genau andersrum, ob jetzt zum Beispiel jemand wie Djokovic ihn wieder auf Sand packen kann. Kann er auch gut passieren, wenn er da spielen darf, weiß man ja auch nicht.
Ja. Ja, also es hat sich ein bisschen verändert. Also Wimbledon war auf jeden Fall der Belag, den er als zweites beherrscht hat. Und gerade so bis Mitte der Karriere wäre ich auf jeden Fall Wimbledon als klare Nummer 2 gegangen. So, jetzt würde ich eher US Open an 2 sehen, aber wie gesagt, ist völlig Geschmackssache. Aber so, da hat er zuletzt bei den vergangenen Jahren, sah er für mich bei den US Open am besten aus, während er bei Wimbledon so ein bisschen, also schon eher mal ein frühes Aus hatte. Aber wie gesagt, das ist ja persönliche Ansicht. Und die Sache, die mich halt interessiert hat, weil ich die Australian Open auch ganz klar auf Platz 4 gesehen hätte: Viertelfinalteilnahmen von Nadal bei French Open 15, bei US Open 9, bei Wimbledon 7, bei Australian Open 14. Und das hatte ich jetzt ehrlich gesagt zugegebenermaßen nicht so auf dem Schirm.
Habe ich noch gesehen, die Statistik klar, heute irgendwo.
7-7, ja, genau, glaube ich, ich habe die auch. Genau, genau. Das muss man dazu sagen, im Viertelfinale ist sie nur 7-7, während sie bei den anderen Bilanzen recht gut ist. Also Nadal ist bei den Australian Open unglaublich konstant, aber dann scheitert er immer recht kurz vorm Ziel, deswegen hat er sie eben nur einmal gewonnen. Und da, ich weiß nicht, er hat 2009 ja wie gesagt gewonnen gegen Federer, wo Federer dann auf der Siegerehrung dann ja auch die doch sehr emotional war und ein bisschen Tränen kamen. Und ich weiß nicht, seitdem liegt irgendwie ein kleiner Fluch auf Nadal. Weiß nicht, ob es Rogers Tränen waren, aber wenn man kurz durchgeht, 2010 musste er im Viertelfinale gegen Murray verletzt aufgeben. 2011 verletzte sich früh im Viertelfinal-Match gegen David Ferrer am Oberschenkel. Beendet es, weil er unbedingt seinem Freund da nicht zur Aufgabe irgendwie da ja den Sieg so ein bisschen drüben wollte, aber es war auch kein Match auf Augenhöhe mehr. 2012, das beste Match überhaupt bei den Australian Open, fast 6 Stunden gegen Djokovic. Beide kriegen Stühle gereicht bei der Siegerehrung, weil sie nicht mehr stehen können. Nadal, wie gesagt, hatte bei 4-2 im fünften Satz, 30-15, wo Djokovic den Punkt bereits aufgegeben hat, ein völlig freies Feld und legt ihn ganz hauchdünn neben das Feld. Djokovic war, wie gesagt, fast durch, also mit dem Punkt und wahrscheinlich dann auch bald mit dem Match, wenn es 5-2 steht. Und durch diesen Fehler kommt er zurück, breakt und holt sich das Ding noch. Also auch eines der größten What-If-Momente im Tennis. Ein Ball, den Nadal wahrscheinlich 999 Mal von 1000 Mal macht. 2013, Magen-Darm-Virus, Nadal kann nicht starten. 2014, wahrscheinlich bester Nadal ever bei den Australian Open. Fegt durch das Turnier, besiegt Federer im Halbfinale in 3 Sätzen. Finale gegen Stan Wawrinka. Klar, Stan kann dann am guten Tag alle besiegen, aber den hatte er in dem Fall nicht. Er spielt einen guten Satz, okay. Nadal ist danach aber so am Rücken gehandicapt, also konnte wirklich nur mit halber Kraft aufschlagen. Wawrinka erst irritiert, verliert sogar noch einen Satz, aber klar, am Ende reicht es nicht für Nadal. 2015, Blinddarm-OP im Herbst der Vorsaison, da stand er neben sich, ging Berdych dann unter, den er zuvor 17 Mal besiegte. Gut, 2016 das Erstrunden-Match, war ein gutes Match gegen Verdasco verloren, wo er im vierten Satz nah dran war. 17 gegen Federer wissen wir alle wahrscheinlich noch. Ja. Finale, Nadal wieder Break vor, beim Spielball, glaube ich, zum 4-2, Vorhand an Netzkante ins Aus, musste ich teilweise auch nachlesen, aber ich hatte grob im Kopf, dass er immer wieder Pech hatte bei den Australian Open, worauf ich eigentlich hinaus will, oder so ein bisschen verflucht war. Wie gesagt, auch nicht falsch verstehen, jeweils Federer und Djokovic hatten bei beiden Fällen den Sieg absolut verdient, aber es geht eben darum, bei Nadal irgendwie bei Australian Open, irgendwie so ein kleiner Fluch liegt da immer drauf, ist immer knapp dran, 2018, auch da sah er stark aus mit 2-1 in Sätzen gegen Cilic. Vorne war, glaube ich, Halbfinale. Dann Schmerzen an Leiste, musste im fünften Satz aufgeben oder war Viertelfinale. Aber auf jeden Fall, auch da sah er gut aus. Wieder Verletzung. 2019 gegen Djokovic habe ich nicht viel zu sagen. Da war Djokovic unspielbar. Eines der besten Matches überhaupt auf Hartplatz von einem Spieler, das ich je gesehen habe. Hut ab, Djokovic. Also unglaublich. 2020, episches Duell mit Thiem. Klar, vierter Satz Tiebreak hätte er gewinnen können, aber Thiem war stark, hat es verdient gewonnen. Und im letzten Jahr, im vergangenen Jahr dann eben gegen Tsitsipas, wo er dann erstmals eigentlich nach 2-Satz-Führung noch das Match verliert, wo er im dritten Satz auch Chancen hatte und leichte Überkopfbälle verschlägt. Und als ich Nadal eben, worauf ich hinaus will, heute sah, wie er dann sichtbar plötzlich nachgelassen hat, mit seinem Körper kämpfte, dachte ich echt so, okay, here we go again. Und jetzt erklär mir du bitte, warum es diesmal nicht so war. Ich weiß nicht, Entenflüche nach 12 Jahren?
Ja, also erstmal Respekt für diesen Vortrag. Sehr gut nachgelesen, sehr gut recherchiert, auch interessant, weil das ist ja mittlerweile dann schon so viele Jahre her. Wie soll man das alles noch im Kopf haben? Naja, also Denis Shapovalov spielt natürlich dann auch gegen diesen großen Namen. Das muss man erstmal im Kopf haben. Shapovalov ist 22, Nadal kommt dann hierhin, war lange Zeit überhaupt nicht klar, ob er sich zurückmeldet. Auf einmal spielt er gut, Vorbereitungsturnier auch schon gut gespielt. Dann kämpft er sich so durch die ersten Runden, also macht ja auch einen sehr guten Auftritt. Und dann ist es wahrscheinlich, und das ist, passt dann auch zu dem, was wir vorhin gesagt haben, einfach dieser, ja, dieser unbändige Wille von ihm. Ich meine, es war eine Magengeschichte in diesem Fall. Er hat da immer so auf seinen Bauch oder seinen Magen gezeigt. Lässt dann vielleicht auch hier und da mal den einen dann so durchgehen, aber er weiß ganz genau, wenn er sich da wieder hinstellt, dann versucht er das eben auch zu 100%. Aber wenn du jetzt von mir ich bin gespannt, weil du mich jetzt gefragt hast, warum hat er das gewonnen, ob du jetzt selbst quasi dir eine Lösung irgendwie zurechtgelegt hast. Also ich gehe jetzt erstmal darauf, dass Schapowalow mit seinen 22 Jahren, also spielerisch natürlich das Zeug hat, aber das erstmal hinkriegen muss. Aber ich bin gespannt auf deine Lösung, weil das klingt so, als hättest du das Rätsel gelöst.
Ja, also das Rätsels Lösung ist Nadals Antwort. I don't know. Also als er gefragt wurde, warum er das Match gewonnen hat, das ist eigentlich die beste Antwort. Die zweite Antwort lautet, frag Schapowalow, der hat es möglich gemacht. Ja, und ich habe jetzt trotzdem noch eine Antwort auch, klar, weil es Nadal ist und eben er auch ein Tennis-Goat ist. Ich hoffe, jetzt haben alle gehört, dass ich einen gesagt habe. Aber gehört für mich definitiv dazu und das hat es unterstrichen. Das Match war unfassbar. Also jeder Satz war ja in gewisser Weise total anders. Satz 1 war Nadal wirklich stark und hochverdient gewonnen. Also Schapowalow noch nicht ganz da. Im zweiten war es dann wirklich ausgeglichener. Und da war es halt so ein typisches Nadal-Match. Braucht eine Chance. Schapowalow ist bekannt dafür, ein schwächeres Spiel einzustreuen. Das kam und Nadal sofort da. Und im dritten Satz war es wirklich auf Augenhöhe. Und man dachte wieder, ja, Nadal braucht eine Chance, die er dann auch kriegte. Und über den Fehler ärgert er sich ja auch, das hat er danach auch gesagt, über einen Passierball, wo er zwei Breakbälle gehabt hätte, den er normal macht. Und das war, glaube ich, das Spiel, das hat er liegen lassen, weil dann wäre es vielleicht wirklich ein Dreiklatt ausgegangen. Und dann merkte man aber, finde ich, schon mit einem dritten Satz, also gerade wenn Nadal wirklich schon oft gesehen hat, merkt dann schnell Anzeichen, okay, irgendwas passt da nicht. Er hatte große Probleme, also er hat sich nicht mehr ganz so geschmeidig bewegt, er hatte Probleme beim Aufschlag, also am Ende waren es ja 11 Doppelfehler, er hat noch nie so viel in seiner Karriere geschlagen, ich glaube 8 war was bisher meiste. Also Nadal ist nicht für Doppelfehler en masse bekannt, es waren ja teilweise 2 im Aufschlagspiel. Und die kamen ja nicht im ersten, zweiten, sondern vor allem dann, wo er wirklich sich nicht mehr wohlgefühlt hat. Und ja, Schapowalow aber auch im dritten Satz gut verdient gewonnen. Vierter Satz war dann echt ein Downer, finde ich ein bisschen, ja, würde ich sagen, der war recht langweilig, weil Schapowalow hat alles richtig gemacht und Nadal, also hat man gesehen, dass da was nicht stimmte dann endgültig. Also auch bevor er dem Physio gerufen hat, da war was nicht okay. Er hat ja dann den Bauch gezeigt, du hast es erwähnt, die Bauchprobleme, die Magenprobleme, die er hatte. Und ja, wie gesagt, der Aufschlag schien auch ein Problem zu sein, deswegen wusste ich nicht ganz, wie soll er das eigentlich gewinnen. Und klar war, was du gesagt hast, Nadal ist Nadal, der versucht nochmal alles im fünften Satz, irgendwie einen Aufschlag zu halten. Aber es war mir nicht klar, wie der einen Break schaffen sollte, weil er bewegte sich ja fast nur noch zu Bälle. Ich meine, die hätten wir beide wahrscheinlich noch erlaufen. Ob wir es zurückgebracht hätten, du vermutlich eh. Ja, du hättest sie vielleicht noch zurückgebracht, ich hätte mich mit Sicherheit nicht. Aber Nadal beschrieb ja seine Ausgangslage am besten, glaub selbst, I just tried to survive, also er wollte nur noch überleben und hoffte auf ein Wunder beim Return, wie er es genannt hat, a Miracle, on the Return, hat er gesagt. Genau, und das Wunder kam dann und hörte auf den Namen Schapowalow, weil da kann es mir keiner erzählen, dass Nadal es irgendwie nicht richtig schlecht ging und er plötzlich besser war. Der war körperlich am Ende, also das Return-Spiel, was er da gewonnen hat oder das Break machte, da hat er gar nichts gemacht. Er hat ein, zwei Mal einen Ball in die Mitte zurückgespielt. Schapowalow, glaube ich, 2 Doppelfehler und jedes Mal den Ball gleich ins Ausgedroschen. Also, und wie es dann danach aber auch machte, fand ich schon unglaublich. Also mal lässt er echt nie Spiele laufen, selbst bei 6-0, 5-0, 5-0. Aber in dem Fall keine Wahl. Man sah, ihm ging schlecht. Er hat ja wirklich nur noch den Return gespielt und dann nicht mehr weitergelaufen. Also die letzte verbliebene Kraft, die minimal verbliebene Kraft in Aufschlag gesteckt und gegebenenfalls nochmal ans Netz gegangen, schnell oder 2 Schläge maximal. Und Schapowalow hat halt wirklich ja Overhitting, nennt man das, glaube ich. Also das ist halt sein Spiel, er geht immer auf voll, immer auf die Linien und so und spielt nicht den Ball mal so rein. Gegen Nadal ist es, glaube ich, auch im Kopf so verankert. Normal musst du es ja gegen Nadal riskieren und nicht einfach einen Ball nur zurückspielen, da hast du normal keine Chance. Und Nadal wusste halt genau, wo er seine Kraft noch investierte und eben Bälle platzierte, um Fehler zu provozieren. Aber trotzdem muss man sagen, Schapovalov hat natürlich mitgeholfen, also ziemlich sogar. Und da ist er auch bekannt dafür. Deswegen sage ich ja auch, er hat es gegen Zverev auch zeitweise angedeutet, finde ich, dass er da mal mithilft, wenn es eng wird. Aber Zverev hat das halt nicht mitgekommen oder nicht, der war mit seinen eigenen Problemen beschäftigt. Und Nadal hatte diese zwar auch, aber der kriegt sowas mit. Und er hat eben nicht nur Plan B, C und D, das war von Nadal wahrscheinlich Plan Y, was er da am Ende ausführte. Also und war ja auch am Anfang schon zu sehen, was ich auch interessant fand. Nadal, bei einer Return-Seite stand der Offensiver, also weiter vorne an der Grundlinie, bei der anderen stand er wie oft 5 Meter hinter der Grundlinie. Mhm. Also fand ich ja auch schon interessant. Also ist ja immer etwas, Becker kritisiert das ja gern, dass er zu weit zurücksteht und bin ich ja an sich bei ihm, aber ich glaube, dass Nadal sich schon da was denkt. Gegen Khachanov war es mit Sicherheit ein Fehler, das sah auch selbst ein, wenn es kühler ist, so weit hinten zu stehen, ist halt Quatsch, weil da nimmt der Ball den Spin nicht so an und wenn er da nicht die ideale Länge hat, ist er eigentlich verloren, weil er kommt da nicht mehr vor, wenn der Gegner Druck macht. Aber Nadal will eben die Return-Position öfter wechseln, um dem Aufschläger den Rhythmus zu geben, immer ein anderes Bild geben. Und am Tag, wenn er die Länge hat und den Spin draufkriegt, funktioniert das dann auch. Wenn es heiß ist, wenn er da Spin reinkriegt, dann kann er sich langsam nach vorne spielen. Und der kriegt dann mehr Bälle ins Spiel von weiter hinten, es gibt mehr Ballwechsel und das kann sich halt später im Match noch auszahlen. Trotzdem ist es hier für Nadal, finde ich, jetzt bei dem Turnier ein zweischneidiges Schwert, weil er halt einfach noch nicht bei 100% ist. Und er will Tagschichten einerseits, da bin ich mir sicher, dass er die auch schon gefragt hat, weil da eben der Ball mehr Spin annimmt. Aber durch Corona und die lange Pause ist er eben nicht 100%ig fit und deswegen setzt ihm die Hitze mehr zu. Also ich weiß jetzt nicht, was am Magen am Ende war, ob es irgendwie was mit dem Essen war oder ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach wirklich komplett durch war und dann kann sowas auch auf den Magen schlagen. Trotzdem steht er jetzt im Halbfinale und damit besteht immer noch die Chance auf den historischen 21. Grand-Slam-Titel. Was meinst du, hat er da eine Chance? Traust du ihm zu, hier Geschichte zu schreiben?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er das jetzt hier in Australien schaffen wird. Ich glaube, er hat sogar noch, also wenn es wirklich was mit dem Magen ist, dann wird er das bis zum nächsten Match, bis zum Halbfinale in den Griff kriegen. Wenn es was Muskuläres ist, aber dann hätte er sowieso größere Probleme gehabt, glaube ich, überhaupt weiterzuspielen. Deswegen glaube ich das ohnehin nicht. Also er hat jetzt natürlich einen Moment Zeit, sich zu regenerieren. Ich glaube aber trotzdem nicht selbst, wenn er gegen Berrettini das schaffen sollte, das kann ich mir noch vorstellen, dass er das auch hinkriegt. Das ist für mich so ein bisschen 50-50, würde ich fast sagen. So, wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sagen 50-50-Match. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Finale gewinnt. Ich glaube aber, wenn er sich weiter so präsentiert, wie er das jetzt nach seiner Fußgeschichte und so macht, also der Weg, auf dem er ist, dann kann er das mit der 21 schon schaffen, in Paris vielleicht, aber ich glaube nicht hier. Wie siehst du es?
Ja, genau, also das hast du schon Paris auch schon. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein gutes Turnier für die Zukunft schon mal ist. Also sofern er es gesund verlässt, glaube ich auf jeden Fall, dass es ihm für die Zukunft hilft. Ansonsten, ja, also ich würde 20 Mal einen Grand Slam-Sieger niemals abschreiben wollen, aber ich folge dir da an sich voll. Es ist schwierig zu sagen. Wie gesagt, wenn es muskulär ist, ist es vorbei. Brauchen wir gar nicht diskutieren, aber sie sah nicht so aus. Es kann, wie gesagt, sein. Das Gute ist natürlich, dass sie diesmal einen Tag mehr haben. Sprich, nicht das erste Halbfinale schon am Donnerstag ist, sondern am Freitag, was auch einfach fair ist und wirklich auch, finde ich, gleiche Voraussetzungen für das Finale für beide schafft. Und wenn ich mir das Duell Berrettini versus Monfils angucke, worauf wir ja gleich kommen, bin ich mir auch sicher, dass der auch froh ist, dass er einen Tag mehr Pause hat. Für Freitag sollen die Temperaturen auch etwas runtergehen, wenngleich sie wohl wieder am Tag spielen werden. Also mal sehen, ob es nur eine Verstimmung war oder Nadal wirklich auch körperlich fertig war. Das kann dann sein, dass es ihm dann schon wieder recht schnell ereilt. Wobei Berrettini jetzt nicht so lange Ballwechsel, da wird es wahrscheinlich nicht so ewig lange Ballwechsel geben, zumindest wenn der sein Spiel durchbekommt. Ihm fehlt halt ein bisschen die Vorbereitung, wirklich so Best of Five unter extremen Bedingungen da durchzustehen, auch unter den extremen Bedingungen. Und ich sehe halt auch, wie du, wahrscheinlich eine fette Straßensperre für ihn, die ich nicht weiß, wie er die überwinden soll. Medvedev, klar. Also außer ein anderer räumt den vielleicht aus dem Weg. Also mega wäre schon, wenn Oje Aliassime, weil der ja von Onkel Toni betreut wird, wenn der Medvedev rausnimmt, das wäre natürlich die Geschichte. Man stelle sich vor, dann am Ende noch sein Schützling, also von Toni Nadal gegen Rafa Nadal im Finale um Titel Nummer 21. Aber ja, es ist jetzt schon zu weit gedacht. A, glaube ich, nicht an den Finaleinzug von Osher Aliassime. Und Nadal hat auch, wie du gesagt hast, eine verdammt schwere Aufgabe vor sich mit Berrettini. Und wenn wir darauf kommen, also manche Prognose stimmen, manche Prognosen gehen ziemlich in die Hose, haben wir ja auch noch eine. Aber ich hatte Berrettini in der vergangenen Woche so, zumindest so ein bisschen als Geheimfavorit genannt und schön zu sehen, dass er noch dabei ist. Weiß nicht, hast du das Viertelfinale gegen Monfils mitbekommen oder gesehen? Was dein Eindruck? Du hast schon gesagt, 50-50 gegen Nadal, also traust dem auch einiges zu.
Ja, natürlich, den muss man voll auf dem Zettel haben. Ich meine, der hat schon ein unfassbares Match gezeigt gegen Alcaraz, bei dem er ja schon 2-0 vorne war. Dann kommt Alcaraz zurück und Berrettini schafft das trotzdem. Jetzt gewinnt er wieder in 5 Sätzen. Also ich glaube, das Mindset von dem ist sehr, sehr gut. Frage ist natürlich jetzt, wie anstrengend ist das für ihn gewesen? Aber gut, ich meine, anstrengend war es für Nadal auch. Ja, wie gesagt, bei den beiden 50-50 und also, ja, untere Hälfte, das wäre wirklich witzig, was du gerade angedeutet hast, aber ich glaube nicht, dass da unten, Medvedev wird da schon durchgehen. Für alles andere würde mich wirklich sehr wundern, muss ich sagen.
Ja, sehe ich auch. Also wenn wir kurz noch auf Berrettini, also wenn wir bedenken, wo wir da vergangene Woche schon drüber gesprochen haben und Berrettini sich noch beim Medikament Amodium bedankte, dass er überhaupt die erste Runde überstanden hat. Also wenn er das Ding gewinnt, hoffe ich, dass er es auf der Siegerehrung nochmal erwähnt, dann ist ihm ein lebenslanger Sponsorenvertrag sicher. Aber ja, zum Match, was auch witzig war ja, dass also Monfils gegen Berrettini, dass Elina Svitolina und Alia Tomjanovic da, also zwei WTA-Spielerinnen sozusagen, ihre Spieler, ihre Freunde, beziehungsweise Svitolinas Fall, ihr Ehemann anfeuerten. Ansonsten hat der Match, finde ich, ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Nadal-Match. Erste zwei Sätze Berrettini besser und eben in entscheidenden Momenten zur Stelle. Monfils konnte die Chancen nicht richtig nutzen. Wurde dann ein bisschen aktiver, hat Taktik verändert, ähnlich wie Shapovalov. Konnte immer noch keinen Breakball nutzen und ich dachte wirklich so irgendwann, ja okay, das wird nichts mehr, das ist so ein typischer Monfils-Match wie früher heute. Und dann kam Berrettini als Retter zur Hilfe und serviert den Doppelfehler und endlich war es geschafft. Monfils hatte seinen Break, plötzlich war Knoten geplatzt und dann ging es eigentlich nur noch in eine Richtung, fand ich. Monfils bestimmte Spiel, Ballwechsel, Berrettini konnte ab und zu noch sich auf seinen Aufschlag verlassen und halten und den zumindest halten, aber wirkt ansonsten echt platt. Also fand ich im vierten Satz wirklich kurz vor, ja gut, macht das noch Sinn, überhaupt weiter zu spielen. Aber dann kam eben diese lange Pause vor dem fünften Satz und die hat Berrettini schon geholfen und Monfils hat ihn da wirklich auch bei 30-0, fand ich, dann wirklich zurückgeholt. Also der war dann weiter erstmal dominant und plötzlich streut er 2-3 leichte Fehler ein. Berrettini kriegt den Glauben zurück, hat, wie gesagt, etwas mehr Luft wieder nach der Pause und er holte sich das Break und ja, also ich würde dann schon sagen, dass der Unterschied zum Nadal-Match war schon da. Berrettini war sicher platt, aber da war es für mich auch ein bisschen mental oder sonst wie blockiert, weil wenn ich dann angucke, als der das Break geschafft hat, wie der im fünften Satz rumgerannt ist, Berrettini, das war ja kein Vergleich dazu, wie Nadal da im fünften Satz sich von Seite zu Seite schleppte und nur noch den Aufschlag mehr oder weniger hinbekam.
Naja,
ändert aber nichts am Ergebnis. Starke kämpferische Leistung von Berrettini. Du hast Alcaraz-Match angesprochen, wie der sich da durchgekämpft hat. Muss man total auf dem Zettel haben. Für Monfils tut es mir etwas leid. Diesmal hat er echt den Showman mal reduziert, also gerade auf sein Spiel bezogen. Und am Ende war es dann doch wieder leider etwas typisch für ihn. Er hat jetzt auch gesagt, ich werde den Glauben nicht verlieren, ich brauche es nur einmal. Ich werde keine 20 Grand Slams gewinnen, nur einmal muss es klappen. Ich arbeite dafür, ich glaube, dass ich es schaffen kann. Es ist hart, seit 20 Jahren tue ich nicht das Richtige, aber wer weiß, dieses Jahr klickt es vielleicht. Ich würde es ihm echt wünschen. Also für mich einer der sympathischen Spieler auf der Tour, aber glauben tue ich es jetzt erstmal nicht, aber mal sehen.
Ja.
Bei den Australian Open wird es auf jeden Fall erstmal nicht klappen. Berrettini, Nadal haben wir gesprochen. Andere Hälfte hast du ja auch schon grob erwähnt. Medvedev siehst du da vorne. Aber so Sinner, Tsitsipas, wenn du da noch kurz ergänzen willst, Gefahr oder...
Also muss man schon auf dem Zettel haben. Ne? Es gab ja auch ein richtig gutes Spiel zwischen... Tsitsipas und Taylor Fritz, das hat es ja auch mega in sich. Sinner kann ein bisschen Kräfte sparen gegen de Menor. Sinner wusste man ja auch am Anfang nicht so richtig, aber er hat gut ins ins Turnier gefunden. Er hat ja gegen Taro Daniel dann auch einen Satz abgegeben, aber ich meine, dass er da jetzt 3-0 durchgeht gegen so einen Australier da so im Wohnzimmer sozusagen, ist schon gut, aber trotzdem, dabei bleibe ich, ganz unten dann Ogier Aliassime. Gut, der ist natürlich, ja, dem, also, ja, aber ich sehe trotzdem Medvedev vorne und deswegen wird meiner Meinung nach das Finale heißen und das wäre wirklich interessant, Nadal gegen Medvedev.
Ja, das wäre...
Das wäre doch was.
Das wäre nice, also das würde ich auch unterschreiben sofort. Tippe aber gleich was anders, wahrscheinlich, damit wir nicht beide das Gleiche haben auch. Also ich sehe unten auch Medvedev klar vorne. Den Kyrgios beeindruckte mich extrem, hat er sich sehr cool verhalten gegen den Wahnsinn, den der Kyrgios da veranstaltet hat. Und hat dann wirklich zugeschlagen, wenn es drauf ankam. Match gegen Cressy fand ich aber schon interessant. Da ließ er sich mal am Rücken behandeln, muss nichts heißen. Kann auch Rhythmusbrecher gewesen sein oder mal Pause für den Kopf, aber sollte man im Auge behalten. Und,
war kein Spaziergang, das stimmt.
Ja, er hat seinen Kopf da zeitweise verloren. Also 135 Netzangriffe von Cressy, das erinnerte schon an Mischa Zverev gegen Andy Murray ein bisschen. Und mit Medvedev ständig am Schimpfen, beschwerte sich über Rahmentreffer, die Ausschlaguhr, die nicht rechtzeitig beim Gegner gestartet wurde, bezeichnete das Spiel von Cressy als boring. Da ging er für mich übrigens auch zu weit, aber nach dem Match sah das ja ähnlich, hat er bei Eurosport ja auch gesagt, ich bin nicht glücklich über das, was ich gesagt habe, wollte eben Cressy provozieren, damit der sein Spiel endet, aber da war er A, an den Falschen geraten, weil der hat sich das schon öfter anhören müssen und zieht das Spiel seit er 14 ist durch und B, ja, also wie gesagt, ich fand es nicht schön von ihm, aber gut, trotz der ganzen Meckerei behielt er immerhin noch einen halbwegs coolen Kopf, wobei er wirklich da an der Grenze war, hat er ja selbst auch gesagt. Also wenn Cressy den leichten Volley da nicht verschlägt und es geht in den Tiebreak, also bei Spielball, dann hat Medvedev auch zugezogen, wenn er den vierten Satz verliert, dann war er echt dafür, mental ein bisschen sich auszuklinken. Also das war an der Grenze für ihn. Und zum Rest, ja, also bin beeindruckt von allen. Ogier Aliassime echt scheint langsam bei Grand Slams auch ein bisschen rauszuhaben, kurz konstanter. Gerade gegen Cilic hat er mir gut gefallen, auch in Tiebreaks, also in wichtigen Momenten. Ja, also mit Medvedev kann ich mir nicht vorstellen, im besten Fall einen Satz, aber selbst da habe ich Zweifel. Sinner beeindruckt mich ungemein, also Frage der Zeit eigentlich, bevor der mal ein Grand Slam Finale erreicht. Vermutlich auch mal irgendwann gewinnt, aber noch ist es, denke ich, nicht so weit. Tsitsipas hat sich gegen Fritz 5 Sätzen gut durchgekämpft. Wie gesagt, Kampfgeist voll da und es wird auch immer besser, aber ich finde schon, dass man teilweise sieht, dass nach dem Ellbogen-OP noch ein bisschen die Vorbereitung ein bisschen kürzer kam und ähnlich wie Nadal, der hat eben noch mehr Erfahrung, aber auch bei Tsitsipas finde ich, so ein bisschen fehlt da noch zu den 100%. Deswegen, ich bin sehr gespannt aufs Match gegen Sinner. Ich sehe den gefühlt leicht vorne, aber kann alles passieren. Das ist auch nah an 50-50, würde ich sagen. Und Hauptsache,
ja, die Vorzeichen sind da auf jeden Fall interessant, ne? Dadurch, dass Sinner 3-0 gespielt hat und Tsitsipas, ne, mit dem Ellenbogen und dann hartes Match gegen Fritz und so, stimmt schon. Also einiger Zeit wäre man wahrscheinlich noch klar auf Tsitsipas gegangen. Das hat sich vielleicht auch ein bisschen verändert.
Ja, für Tsitsipas wird es wichtig sein, nicht wieder während des Matches zu twittern wie gegen Fritz.
Ja.
Keine Ahnung, wer diesen Tweet abgesetzt hat, welcher Manager oder voreingestellt, aber es war ganz lustig. Eigentlich hat er gerade gespielt und dann kam plötzlich ein Tweet von ihm. Also, naja, gut.
Naja, aber es wird viele Accounts geben, die, glaube ich, extern betreut werden. Aber das war natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt.
Genau. Weil da ist natürlich jedem dann auch klar, dass er nicht von ihm kommt. Jedenfalls, Medvedev ist für mich auch recht klar, tippe ich auch als Sieger. Und das andere Partie, also 50-50 passt, glaube ich, ganz gut. Ist echt schwierig, halt bei Nadal zu sagen, wie fit wird er sein. Und da ich mir nicht sicher bin, sagt mein Kopf gerade Berrettini und mein Bauchgefühl sagt Nadal. Bin eigentlich eher ein Kopfmensch. Deswegen, wenn du jetzt Nadal sagst, dann gehe ich halt mit Berrettini, damit wir nicht das Gleiche haben. Aber freue mich auch, wenn es Nadal wird. Lass uns aber dann auch mal zu den Damen noch gucken. Anfangs fand ich überraschend viele konstant. Teilweise wurde es dann doch wieder etwas wilder, wie wir es gewohnt sind und wie wir es auch, finde ich, also ich zumindest lieben, weil eben bei den Damen auch so eine enorme Dichte herrscht. Wie bewertest du denn die Entwicklung dort? Oder wer hat für dich einen besonders guten Eindruck hinterlassen? Was ist dir da irgendwie aufgefallen?
Ja, Blick auf die Damen. Ich habe übrigens, mir ist was aufgefallen. Ich habe die Draws hier ja vor mir ausgedruckt. Das habe ich einfach vor dem Turnier mal gemacht, um dann so ein bisschen auch mitzuschreiben. Und ich habe eine Parallele entdeckt. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ist die obere Hälfte, wenn wir jetzt mal das Achtelfinale nehmen, ganz klar gespielt worden jeweils und die untere Hälfte deutlich knapper. Also bei den Damen oben alle Matches, also die vier Matches im Achtelfinale, alle 2-0-Partien. Bei den Herren alle 3-0 und unten dann jeweils immer deutlich knapper. Ist mir einfach nur mal so aufgefallen, weil das total die Parallele gewesen ist. Und ansonsten, ja, wir werden ja sicherlich jetzt nicht über alles sprechen oder alles beleuchten, aber es waren einige richtig gute Damenmatches dabei, finde ich. Kaya Kanepi finde ich schon beeindruckend, finde ich. 36 Jahre ist sie, glaube ich. Also das zeigt dann auch mal, wie schwierig das auch für Kerber war in der ersten Runde. Dass die jetzt da steht, wo sie steht, dass sie gegen Sabalenka gewinnt, das finde ich schon stark. Cornet war, glaube ich, noch nie irgendwo im Viertelfinale und ist ja auch schon länger dabei. Gab es ja auch die schönen Szenen, sie hatte ja Geburtstag und dann hat das ganze Stadion dafür sie gesungen und so. Jetzt ist sie im Viertelfinale, so ein zweiter Frühling irgendwie, finde ich auch total gut. Ja, und dann haben wir natürlich, das war, glaube ich, letzte Woche noch nicht, ne, als wir gesprochen hatten, das Ding von Anisimova gegen Osaka. Ich glaube, das war noch nicht, oder doch? Nee. Genau. Das war ja dann mit dem Match-Tiebreak und so und das war auch ein Hammer. Ich meine, Anisimova hat ja auch ihre persönliche traurige Geschichte hinter sich so und dann jetzt nimmt sie dann da Osaka raus. Und dann bin ich noch über jemanden gestolpert, sage ich nochmal eben und dann gebe ich auch wieder an dich zurück. Marta Kostschuk, ich weiß jetzt nicht gerade, die hat zwar verloren in der dritten Runde gegen Badosa, entweder du oder ich, wir hatten die mit in unsere Top-5-Spielerinnen reingenommen. Warst du das oder war ich das oder waren wir das sogar beide?
Es könnte sein, dass wir es beide waren, müsste ich nachgucken. Ich weiß, dass ich es war, weil, wie gesagt, ich verfolge die seit sie 14 ist. Ich habe die irgendwann in Stuttgart kurz, habe ich die mal erlebt, live gesehen und auch Pressekonferenzen und so gehabt mit ihr. Also ich hatte sie auf jeden Fall, ich glaube, du hattest sie sogar auch. Ich hatte auch Clara Tauson dabei, die mich auch erfreut hat. Kontaveit besiegt, die hat auch einen sehr starken Eindruck hinterlassen, finde ich. Da ist nur noch ein bisschen Bewegung ein Problem. Und was mich ärgert, also ich komme später nochmal auf sie zu sprechen kurz, aber Anisimova ich hatte es erwähnt, also wer die Folge nachhören will im vergangenen Jahr, war die letzte, die ich bei den Top 5 gestrichen habe, eben wegen der Geschichte, weil sie nicht so richtig, ja, noch ein bisschen Probleme hatte, aber hätte ich gewusst, dass sie Darren Cahill anruft als Trainer, hätte ich, glaube ich, meine Meinung geändert, weil das ist schon mal, also der könnte ihr natürlich sehr helfen, wenn es jetzt wirklich dabei bleibt. Das war ja erstmal so ein Testversuch mit den beiden. Ich hoffe, das wird fortgesetzt. Der hilft ihr bestimmt. Ausschlag sah schon deutlich besser auf. Anisimova war es ein bisschen noch, ja, gegen Barty teilweise wollte sie zu viel, aber ansonsten sehe ich da ganz viel Potenzial. Gerade der Return ist unglaublich. Ja, ansonsten, wenn ich mir das Viertelfinalfeld angucke, muss ich halt sagen, also bei den Herren, glaube ich, hätte ich 6 oder ich finde sogar 7 aus 8 getippt, eigentlich nur Zverev, wer da wirklich fehlt. Beim Viertelfinalfeld der Damen muss ich sagen 3 maximal. Barty Krejcikova ja. Und Świątek hätte sein können, aber mehr eher nicht. Also, und beim Rest muss man eigentlich schon sagen, ein bisschen alles Barty, also oder was. Konnte aus familiären Gründen heute deren Match leider nicht sehen, nur Highlights, aber ich sah die anderen Partien und war ja heute offenbar wieder ein Abbild davon. Hatte ja zwischendurch 63 Aufschlagspiele gewonnen, bis eben besagte Anisimova kam, die überragend returnieren kann, was ja auch Osaka schnell gemerkt hat. Aber am Ende hat sich Barty doch wieder durchgesetzt. Ich meine, Kokkinakis, du hast sie vorhin angesprochen, Kyrgios Doppelpartner, hat Barty nach der heutigen Partie angetwittert und gefragt, schwitzt du überhaupt? Also während sie da spielt. Genau, also Barty können für mich nur 2 Dinge stoppen. Der Druck, endlich in Australien gewinnen zu wollen, habe ich letztes Mal schon erwähnt. Sie ist mit Abstand die Beste, aber sie will das natürlich schon für ihre australischen, ja, Fans und Leute. Das hat sie schon 1-2 Mal gelähmt dann plötzlich. Und dann kann ihr Spiel zerfallen. Oder B, halt so eine total verrückte Spielerin, die auf alles draufhaut, was sich bewegt und deren Vorhat mehr an Männertennis als an Damentennis erinnert, weil Kies, auf die spiele ich an, die hat wirklich von der Geschwindigkeit ist die Topfeld bei den Männern, wären die dabei. Das ist wirklich unglaublich. Da gibt es Geschwindigkeitsmessungen. Das ist absolut absurd. Deswegen hat man ja auch gesehen, wozu die in der Lage ist, hat jetzt gerade längste Siegesserie ihrer Karriere mit 11 Siegen, hat Badosa wirklich vom Court geschossen. Krejcikova ebenfalls. Die sind beide super Spielerinnen, die einen harten Ball spielen. Also Die hat noch ein bisschen Probleme mit der Hitze, okay, aber Kies lässt halt wirklich dich alt und langsam aussehen. Also Badosa hat auch gesagt, sie hat beim Aufschlag mal auf die Geschwindigkeitsmesser geguckt, weil sie hat immer das Gefühl gehabt, sie serviert so langsam. Und dann hat sie drauf geguckt und dachte, nö, die sind so schnell wie immer. Kann doch nicht sein, dass der Return so schnell wieder bei mir ist. Also Kies, der lässt dich wirklich denken, du hast selbst keine Power oder so. Aber was man bei Kies auch sagen muss eben, also sie hat auch selbst eine schöne Geschichte erzählt, ihr Großvater war Baseball-Fan und sie hatte immer einen Tennisschläger dabei oft und hat dann versucht, so weit wie möglich zu schlagen, und wenn es super weit war, schrie sie dann über Home Runs. Und die selbst hat dazu gesagt, das erklärt, glaube ich, auch ihr Spiel, und da kann man nur zustimmen. Also das ist halt so ein Problem bei Kies immer gewesen, die Konstanz, die fehlt. Also ich habe der vor 5, 6 Jahren wirklich ganz große Titel prophezeit, das wissen andere auch, bestimmt 5, 6 Grand Slam-Titel oder mehr, aber sie hat es nie geschafft, Konstanz. Und ich glaube halt auch, also wir kommen ja noch zu unseren Tippen, dass das gegen Barty halt ein Problem werden kann, wenn die es leist und da so ein bisschen tricky spielt. Ansonsten von der Power her kann Kies alles weghauen, alles. Unten alles offen, wie gesagt. Bei Swiatek selbst hatte ich noch ja, ein bisschen Fragezeichen. Gegen Gisdeia war ein bisschen wackelig, aber hat sich durchgekämpft. Cornet hast du angesprochen, erstmals nach 63 Grand Slams im Viertelfinale, irre Leistung. Und da freue ich mich halt vor allem auf Collins gegen Cornet. Das wird richtig groß, weil das sind wirklich zwei, ja, schon Drama-Queens. Also da wird es laute Come-Ons geben und vielleicht noch ein bisschen Zoff, mal gucken. Ja, und Kanepi gegen Sabalenko, das war auch so ein Match des Turniers für mich. Also Sabalenka ja unglaublich, 56 Doppelfehler in 4 Partien. Und dann gegen Kanepi waren es, glaube ich, auch wieder 15 oder so. Und das war völlig absurd. Also Kanepi hatte, glaube ich, 4 Matchbälle, die sie mit leichten Fehlern vergeben hat. Und da hat Sabalenka gebreakt, man dachte, es ist durch. Dann geht es doch noch in den Match-Tiebreak. Kanepi führt irgendwie, also dann plötzlich 8-7, macht den Punkt zum 9-7 und jubelt bereits, weil sie denkt, sie hat gewonnen, ich habe gewonnen, endlich. Also weil die dachte halt, ja, Tiebreak bis 7 und eben 2 Punkte
Ja.
Abstand. Und aber es ist halt auch wirklich verwirrend. Ich weiß nicht, ob du alle verschiedenen Tiebreak-Regeln bei den Grand Slams gerade aus dem Stand raus zusammenbekommen würdest. Und Tennis ist halt wirklich der einzige Sport, wo Weltklasse-Athleten wirklich teilweise die Zählregeln, also die Scoring-Regeln, die ich kenne. Ich finde das schon verrückt. Wie siehst du das? Und würdest du es vereinheitlichen oder hast du irgendeine bevorzugte Regel von den Vieren?
Also ich sag mal, überhaupt irgendwas anders zu machen nochmal im fünften Satz, als es einfach so auszuspielen mit einem normalen Tiebreak, das finde ich schon gut. Mir gefiel jetzt diese Regel eigentlich, also Match Tiebreak bis 10 finde ich gut. So, wir wollen nicht, dass das Spiel jetzt wirklich unfassbar ewig geht, aber es soll trotzdem nochmal irgendwie was anderes sein, ganz zum Schluss. Wer macht zuerst 10 Punkte? Finde ich irgendwie eine gute, einfache Lösung. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn es bei unterschiedlichen Regeln bleibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar muss man dann vorher einmal sich informieren, was wird denn jetzt hier gespielt, aber das macht jedes Turnier dann irgendwie so ein bisschen individuell. Und deswegen, klar, es ist verwirrend irgendwie, aber ich finde es auch nicht uninteressant. Also meinetwegen können Sie es ruhig so lassen.
Ja, ich bin auch so ein bisschen, also ja, ich finde es auch irgendwo charmant. Und wie gesagt, wenn man sich damit befasst, dann hat man die auch alle drauf. Also Australian Open, Tiebreak bis 10 hast du angesprochen, entscheidenden Satz. French Open spielen sie bis ins Unendliche immer noch. Und Wimbledon wird bei 12-12 Tiebreak gespielt. Alle Federer-Fans wissen das ja, haben da keine guten Erinnerungen ans Match gegen Djokovic. Djokovic-Fans denken da natürlich gerne zurück, als es erstmals angewendet wurde, diese Regel. US Open ist eben auch wie bei Australian Open, nur ist der Tiebreak ja nur bis 7 im Entscheidungssatz. Das mag ich persönlich nicht so, weil ich würde dann schon was Besonderes haben
Genau.
wollen. Deswegen, ich bin da bei dir. Ich finde die Australian Open eigentlich auch ganz gut. Wahrscheinlich gefallen mir die French Open sogar besser. Also bei Wimbledon bin ich irgendwie so 12-12 ist für mich irgendwie willkürlich. Also das irgendwie taugt es mir nicht so, weil dann kannst du es auch fertig spielen lassen. Aber ja, also die Australian Open finde ich eigentlich auch ganz gut, so wie die es machen. Aber klar, es hat auch seinen Charme. Und meistens bei French Open hast du natürlich fairerweise auch eine viel größere Chance auf einen Break. Da geht es normal eh nicht bis 50-50, wie es natürlich in Wimbledon passieren kann, wie wir schon gesehen haben an Isnamahü. Genau, aber dann gerne dann bei den WTA-Finals habe ich dich davon kommen lassen. Jetzt will ich dann aber auch von dir einen Tipp bei den Damen hören. Nicht, dass du mir hinterher wieder sagst, ich habe daneben getippt und du hast gar keinen abgetippt.
Ja, ich dachte, ich kann mich jetzt hier noch irgendwie wieder so ein bisschen rausdrücken, ja, aber das geht
Ja.
nicht, ne?
Nein, aber diesmal nicht.
Also Barty geht durch, Barty geht ins Finale, auch ja, Keys muss man aufpassen, ja, stimmt schon. Trotzdem geht die durch, meiner Meinung nach. Und ich sage jetzt einfach mal, die Siegerin aus Swiatek Kanepi steht im Finale, da bin ich dann eher bei Swiatek. Wobei, also ich würde total gerne Kanepi im Finale sehen, aber ich glaube nicht, dass es passiert irgendwie. Und dann wird Ash Barty das Turnier gewinnen. Und wenn das so kommt, dann hätte ich auch nach Ewigkeiten mal was richtig getippt. Weil immer, wenn ich was tippe hier, passiert das nicht.
Weiß nicht, ob es jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, dass ich es in dem Fall genauso sehe. Letztes Jahr Australian Open hatte ich es tatsächlich richtig, aber es war, glaube ich, das Einzige bei den Damen. Da hatte ich das Finale richtig getippt, Brady gegen Osaka, aber ich würde in dem Fall mit dir mitgehen wollen. Ich habe nichts gesehen, was auf dem Niveau von Barty ist. Wie gesagt, Keys kann alles treffen, aber ich glaube, Barty gibt dir zu viele verschiedene Bälle, zu viele verschiedene Höhen, zu viele Geschwindigkeiten. Da könnte Keys ganz viel streuen und dann kann das auch ganz schnell gehen, und zwar für Barty. Ja, und Finale dann Gegnerin. Wer darf gegen Barty verlieren? Also ich gehe auch mit Swiatek mit Fragezeichen. Kanepi ist gefährlich, aber ich glaube halt auch in dem Fall, dass Swiatek so ein Spin noch mitbringt, der könnte Kanepi ein bisschen Probleme bereiten. Swiatek ist auch 29-2 gegen nicht Top 30 Spieler, also sie verliert meistens nur gegen Top-Spieler. Man muss gleichzeitig aber auch sagen, Kanepi hat 10-mal gegen Top 10 Spieler gewonnen und schon und 9-mal bei Grand Slams. Also sie ist natürlich auch die, die diese großen Namen schlägt bei Grand Slams.
Was du da alles rausrecherchierst, ja, das ist stark. Sehr gut.
Ja, deswegen, also wir sollten auch Collins und Cornet nicht völlig vergessen. Gerade Collins ist schon so eine Spielerin, die an guten Tagen, die ist auch, die kann ein bisschen, also Collins würde ich nicht unterschätzen. Cornet ist wirklich bei mir, das würde mich am meisten überraschen. Also mich überrascht das jetzt schon. Mich hat auch das gegen Halep überrascht. Vielleicht ist sie wirklich die Überraschungsgesicht-Story, aber sie würde ich ehrlich gesagt am wenigsten im Finale erwarten. Aber sie darf mich gerne eines Besseren belehren. Ich gehe aber trotzdem auch dann mit Barty Swiatek und Barty als Siegerin. Dann ganz kurz möchte ich noch aufs Doppel eingehen, beziehungsweise eigentlich vor allem auf einen Spieler, Nick Kyrgios, der mit Thanasi Kokkonakis da gerade das Doppelfeld aufmischt und wirklich auch für Aufsehen sorgt. Nachdem sie die Nummer 1 besiegt haben, wurden ja angeblich sogar von den gegnerischen Trainern Prügel angedroht. Ansonsten geht es ja da auch wieder wild zu. Ich weiß nicht, du hast auch ein bisschen verfolgt. Was sagst du zu den beiden und ist das noch gut fürs Tennis oder wie siehst du das?
Ja, Tim Pütz hat ihn ja auch kritisiert heute. Ich habe da auch mal reingeschaut, ein paar Szenen gesehen aus diesem Doppel. Ach, ganz ehrlich, ich weiß es auch immer nicht. Auf jeden Fall, eins steht fest, man guckt hin, weil er eben einfach polarisiert und ohne solche Typen wäre das auch irgendwie langweilig, aber manchmal überschreitet er halt auch eine Grenze. Heute in dem Doppel ist es zum Beispiel wieder so gewesen, da hat er einen Ball, der zuvor im Aus gewesen ist, der wird dann trotzdem noch auf seine Seite gespielt. Er steht vorne am Netz und er schießt den so unangemessen doll und unnötig eigentlich in die Zuschauer. Also so als Smash sozusagen auf den Boden, aber er fliegt dann in die Zuschauer und trifft irgendwie einen kleinen Jungen. Und der fängt an zu weinen und das sieht Kyrgios dann, das tut ihm natürlich auch leid, dann überlegt er, was mache ich jetzt und dann rennt er schnell zu seiner Tasche, holt einen Schläger raus und verschenkt dann den Schläger und der Junge lacht. Ist natürlich auch wieder eine tolle Geschichte dann irgendwie so, aber das passt irgendwie ganz gut dazu, dass man so die Frage mal reinwerfen soll, muss das immer alles sein? Also ich finde es cool, dass der so eine Show abzieht und so, aber hier und da ist es einfach ein bisschen too much so. Und die Frage ist natürlich auch, in Australien pusht das natürlich nochmal extrem. So, das ist so ein Ego-Push für ihn, glaube ich auch, denke ich mal.
Ja, nee, das sehe ich auch so. Bei mir ist Kyrgios auch so, in der ersten Woche bin ich immer froh, dass er dabei ist. Da finde ich ihn unterhaltsam. Auch wenn er es manchmal übertreibt, in der Woche 2 will ich eigentlich von ihm nicht mehr unbedingt was mitkriegen, weil ganz ehrlich, da steht für mich dann, deswegen habe ich Doppelmatch auch heute nicht gesehen, weil für mich dann wirklich so die anderen Spieler im Fokus stehen sollten und nicht dessen verrückte Show da, weil dann ist wirklich so guter Wettkampf und so viel Spannung gegeben, dann brauche ich nicht mehr ihn und aus Unterhaltungszwecken. Ich weiß aber, dass natürlich, ich kenne es auch von Freunden, Kollegen, dass es Leute gibt, die wirklich gerade für Kyrgios mal ein Match anschauen, die sonst kein Tennismatch gucken. Also es gibt auch diese Seite, die finde ich auch. Deswegen gibt ja bei ihm so Gerüchte, ob er sogar seine Karriere beendet nach dem Jahr. Fände ich jetzt eher schade. Von mir spielt er nur noch bei Australian Open ab und zu. Also ab schadet jetzt nicht, aber manchmal geht es mir auch ein bisschen zu weit. Also da bin ich schon bei dir und das ist so ein schmaler Grat, auf den er wandert. Hat er jetzt auch gesagt, dass ziemlich Tennis kritisiert mal wieder, dass die ATP und so, dass die Tour einen armseligen Job gemacht hat, keine Persönlichkeiten, verschiedene Persönlichkeiten nicht akzeptiert und haben nur 3 Spieler promoted. Ich glaube, es ist allen klar, wen er meint. Und es holt sie ein, deswegen haben sie eben die Next Gen gestartet und ja, Tennis hätte Probleme, verschiedene Persönlichkeiten zu akzeptieren und so ein Match wie gegen Medvedev war eben beste Werbung für Sport und für Tennis und das muss Tennis deutlich verbessern. Roginakis meinte sogar, Tennis stirbt sonst, also nein, ich weiß nicht wie du, ob du es anders siehst. Ich verstehe, wo er herkommt, finde es auch ein bisschen aber übertrieben, das mit der Next Gen haben sie ja schon gemacht und gerade Kios Videos werden auch oft promoted. Sicher als Tennis damals früher mal ein bisschen verpennt gehabt, aber gerade jetzt, glaube ich, versuchen sie schon noch auf mehr Spieler zu setzen, weil sie ja wissen, was nach dem Big Three sonst ein Problem entsteht und Netflix-Serie sollte dabei sicher auch helfen. Ja, also das für mich so ein bisschen, weiß nicht, ob du es anders siehst, groß.
Nee, ich sehe es also, ja. Ich finde das ein bisschen zu ja. drüber irgendwie so, ja. dass das dann irgendwie jetzt dann ausstirbt oder irgendwas, ne, das sehe ich jetzt eigentlich nicht.
Gut, dann möchte ich als letzte Sache nur noch ganz kurz über die beiden Jungstars sprechen, die haben noch eine Erwähnung verdient, finde ich. Raducanu Runde 2 raus, Alcaraz Runde 3 raus, du hast es bereits erwähnt, Raducanu gegen Kovinic sicher etwas überraschend, Alcaraz war starkes Match gegen Berrettini. Bist du überrascht gewesen von dem frühen Aus oder wie siehst du deren Entwicklung?
Bei Raducanu bin ich nicht überrascht gewesen. Also klar, man hätte auch damit rechnen können, nachdem sie erste Runde gewonnen hat, dass das auch was freisetzt in ihr. Aber ich mache mir jetzt bei beiden keine riesengroßen Sorgen. Also bei Alcaraz schon mal überhaupt nicht. Also der hat so ein gutes Spiel gezeigt gegen Berrettini, der jetzt dann im Halbfinale steht. Ist natürlich ein Match, was man verlieren kann. Und dass Raducanu nach den US Open ja jetzt nicht so einschlagen kann, also das ist ja auch irgendwie total logisch. Klar, so, das ist schon sehr abgesagt nach diesem riesengroßen Erfolg, das vielleicht schon. Aber ey, die hat noch so viele Möglichkeiten, die hat noch so viel Zeit und so. Also mach ich mir keine Gedanken, dass das irgendwie jetzt da in eine falsche Richtung läuft oder so. Glaube ich nicht.
Ja, ich bin sogar, klingt jetzt erstmal komisch, aber sogar bei beiden recht positiv gestimmt oder sogar optimistischer als vorher, trotz des frühen Aus. Also wir waren ja bei Alcaraz vorher auch optimistisch, aber auch da habe ich jetzt viel Gutes gesehen. In den ersten 2 Sätzen gegen Berrettini dachte ich echt so, puh, zeigt doch noch, dass ihm noch was fehlt, weil da war so Berrettini, der Erfahrene, der so ein bisschen, ja, der so ein bisschen gezeigt hat, so hier ist mein Revier und du kannst noch ein bisschen in die Leere gehen, so ungefähr. Aber dann, das war ein bisschen so ein taktischer Fehler, glaube ich, von Alcaraz. Der war wie so ein, weiß nicht, wie so ein Junge, der seinem Vater irgendwie zeigen will, hey, ich bin schon genauso gut oder stark wie du, weil er ist wirklich, hat immer versucht, Vorhand mitzuhalten, Berrettini, und Vorhand ist natürlich dessen größte Stärke. Dabei hätte, was er später auch macht, der Alcaraz lieber versucht zu zeigen, er ist variabler als Berrettini, er hat eine bessere Rückhand, Berrettini slice gerne die, also da ein bisschen mehr variabler und nicht zu zeigen, okay, hey, ich kann Vorhand mit dir mithalten, weil da spielst du Berrettini genau in die Karten. Und dann später, finde ich, hat er das besser gemacht und im 5. Satz fand ich ihn sogar einen Tick besser, aber Berrettini hat eben den Aufschlag auch noch und hat den Aufschlag, hatte seine Spiele durchgebracht bis zum Match-Tiebreak am Schluss eben mit den 10 Punkten. Ja, und da war dann einfach die Erfahrung noch ein bisschen der Unterschied. Aber das ist wirklich eine Kleinigkeit. Und wenn man sieht auch, wo Berrettini jetzt steht im Halbfinale, vielleicht geht es sogar noch weiter, dann weiß man auch, wie nah Alcaraz dran war oder wie nah Alcaraz dran ist an dem Besten. Und ja also bei French Sandplatz-Saison bin ich super gespannt. Das sollte ihm eigentlich auch gut liegen. Klar, wenn alle top fit sind, Nadal, dann wird das, glaube ich, noch nicht gewinnen. Nadal, Djokovic, wenn der spielt, mal abwarten. Aber spätestens 23, glaube ich, dass Alcaraz einen Grand Slam gewinnt. Also so weit würde ich gehen und deswegen ist auch mein Hinweis bei Zverev. Ich glaube, da wird bald noch mehr Konkurrenz auftauchen für ihn. Und zu Raducanu ganz kurz noch. Das Match fand ich positiv, weil sie hatte eine Blase an der Hand und die hat sie sichtbar behindert. Sie konnte zwei Sätze lang keine Vorhand schlagen. Im dritten hat sie es dann teilweise überwunden und probiert. Und sie hat da wirklich was angewandt und probiert, was ich von ihr noch nicht gesehen habe. Sie hat dauernd nur noch gesliced, Stoppbälle gespielt, weil sie konnte den Schläger nicht mehr richtig halten. Und das war eine Kreativität und ein Ansatz, einen lösungsorientierten Ansatz, einfach da zu überlegen, hey, okay, das geht nicht, das geht nicht, das kann ich nicht. Was kann ich noch machen? Mhm. Und das ist was, das war schon weiter, als ich ja von Kollege Zverev oder anderen gesehen habe. Also das war unglaublich weit, dass sie dann wirklich gesagt hat, ihr wurde ja, glaube ich, vor dem Match gesagt, sie soll nicht spielen, weil das schon bekannt war, dass sie da Probleme hat. Aber sie hat gesagt, nee, mache ich. Und dass sie dann wirklich während dem Match umgestellt hat und plötzlich, und das hat dann ganz gut funktioniert, sie hat sogar noch einen Satz also gewonnen, wirklich war da dran. Also dass sie mit der, dass sie wirklich so schon lösungsorientiert ist und da wirklich auch mehr als einen Plan A hat, wie eben auch eine Barty, das fand ich dann schon wieder optimistisch. Klar, man darf jetzt nicht erwarten, dass die Tour dominiert, da gibt es zu viele andere, aber das hat mich schon wieder ein bisschen optimistischer ja, bei ihr werden lassen, auch jetzt mit Torben Bels, die werden jetzt sicher nochmal in Ruhe arbeiten, war ja auch die Vorbereitung mit Corona bei Raducanu ein bisschen ausgebremst, also ich traue da schon noch einiges zu. Also wir werden sie auf jeden Fall beide weiterverfolgen. Erstmal stehen trotzdem natürlich die verbliebenen Australian Open Teilnehmer im Mittelpunkt. Wer holt sich da den Titel? Wir werden nächste Woche darüber sprechen und haben uns dazu entschieden, die Folge extra schon etwas früher aufzeichnen, damit ihr da nicht zu lange auf unsere Finaleindrücke warten müsst. Wissen noch nicht, ob wir es dann Montagabend oder schon online kriegen, wahrscheinlich eher Dienstag. Da solltet ihr sie auf jeden Fall anhören können. Für heute danke fürs Zuhören. Ein spannendes Finalwochenende und ja, vor allem auch in diesen Zeiten. Bleibt gesund.
Macht's gut. Tschüss.